jetzt darf das Audio an. Hallo, hallo hier im Hörsaal, hallo am Video. Schön, dass Sie da sind. Wir sind immer noch in Kapitel 2. Beim Thema Gruppen, wir haben ein bisschen Kram wiederholt, wir haben einige neue Konzepte kennengelernt. Zum Beispiel haben wir uns nochmal mit Faktorgruppen befasst, wir haben den Index kennengelernt, wir haben das Monatranche gesehen und haben hier ein bisschen gefeiert. Und dann haben wir letztes Mal kennengelernt, was Erzeugnisse sind, endlich erzeugte Gruppen, zyklische Gruppen. Und wir haben aufgehört bei Beispiel 2.12. Gucken wir nochmal, was da los war. In Beispiel 2.12 haben wir uns zuerst eine ganz kleine Gruppe angeguckt, die besteht nur aus zwei Elementen, das sind die Zahlen 1 und minus 1 und die Verknüpfung ist die Multiplikation. Da kriegen wir eine Gruppe raus mit zwei Elementen, die ist endlich, insbesondere endlich erzeugt und die ist sogar zyklisch, denn man kann sie einfach mit minus 1 erzeugen. Wenn ich minus 1 nehme und einfach nur hinschreibe, habe ich minus 1, wenn ich es einmal mit sich selbst verknüpfe, minus 1 mal minus 1 habe ich 1, also das andere Element, also ist die Gruppe zyklisch. Die symmetrische Gruppe sind 3, haben wir uns noch angeguckt, die ist nicht mal abelisch, also kann die nicht zyklisch sein, denn man kann sich ja bei einer zyklischen Gruppe mal überlegen, wie sieht denn die aus? Die besteht ja aus haufenweise Potenzen in multiplikativer Schreibweise von einem Element, nämlich von diesem Element, das die erzeugt, was im Allgemeinen nicht eindeutig bestimmt ist, aber man hat halt eins. Und bei Potenzen, wenn ich die miteinander verknüpfe, dann addiere ich ja einfach nur die Exponenten, die da stehen. Diese Potenzschreibweise ist ja nur eine Abkürzung dafür, dass man ein Element wieder und wieder mit sich selbst verknüpft in der Gruppe. Da ist völlig egal, in welcher Reihenfolge ich das mache, wenn ich immer Potenzen von dem gleichen Element mache. Deswegen sind zyklische Gruppen automatisch abelisch. Und die sind 3 ist nicht abelisch, deswegen kann die auch nicht zyklisch sein. Aber sie ist endlich erzeugt, haben wir uns letztes Mal überlegt, haben Erzeugungssysteme hingeschrieben. Und dann sind wir bei dem letzten Beispiel stehen geblieben und das möchte ich heute noch ein bisschen erweitern, deswegen steht dazu noch an der Tafel, denn wir haben gesehen, dass die Untergruppe aller geraden ganzen Zahlen bezüglich der Addition eine Untergruppe aller ganzen Zahlen ist mit der Addition und das ist eine zyklische Untergruppe, die wird zum Beispiel von 2 erzeugt, aber auch von minus 2. Und jetzt möchte ich gerne zeigen, dass alle Untergruppen von Z mit Plus zyklisch sind. Und das Timing ist ganz toll mit der Algebra 1 am Montag. Da haben wir nämlich auch was zu Z gemacht, aber da haben wir den Ring Z betrachtet. Nicht die Gruppe Z mit Plus, sondern den Ring. Wir haben also auch die Multiplikation betrachtet und es ging um Eigenschaften des Rings Z. Wenn Sie möchten und die Vorlesungen in Ihrem Kopf nicht komplett in getrennten Schubladen sind, dann können Sie da jetzt eine Verknüpfung herstellen. Dann haben Sie vielleicht eine Idee, wie wir zeigen können, dass alle Untergruppen von Z mit Plus zyklisch sind. Alles, was ich brauche, ist ja ein Erzeugungselement. Also gucken wir mal. Sei U mit Plus eine Untergruppe von Z mit Plus. Gesucht ist ein Erzeugungselement. In welchem Spezialfall habe ich mal wieder nichts zu tun? Ups, soll ich mal kurz auf die Tafel wechseln? Entschuldigung am Video, aber jetzt ist es da. So. In welchem Spezialfall habe ich einfach nichts zu tun, weil alles klar ist?
Wenn nur die Menge mit dem 1-Element ist,
was bitte? Was ist denn hier das 1-Element oder das neutrale Element, sollten wir vielleicht lieber sagen?
Das wäre 0.
Genau, 0. Ja. Und die kleinste Untergruppe, die man hier finden kann, also die kleinste Möglichkeit für U, ist genau das, die Menge, die nur 0 enthält. Das ist die triviale Untergruppe von Z mit Plus und dann sind wir fertig, denn wovon wird die erzeugt? Zum Beispiel? Von 0. Genau, also ist die zyklisch. Das ist auch wieder langweilig und es klappt immer. Die triviale Untergruppe wird immer einfach vom neutralen Element erzeugt, ist deswegen zyklisch, nichts weiter zu zeigen. Gut, sei die Untergruppe also nicht die triviale Untergruppe. Dann liegt da also jetzt noch irgendwas anderes drin, außer der 0. Und es ist eine Untergruppe mit Plus, erfüllt also alles, was man als Untergruppe halt so erfüllt. So, und jetzt ist die Frage, möchten Sie am Montag anknüpfen und mir eine Idee sagen, wie ich jetzt ein Erzeugungselement finden kann? Vielleicht hat da ja jemand einen Gedanken zu. Wir können auch so tun, als hätten wir das noch nie gesehen. Das geht auch. Wer hat eine Idee? Liegt eins im U? Die Frage ist ja nicht, ob Z mit Plus zyklisch ist, sondern die Frage ist, ob U zyklisch ist. Wir suchen also ein Erzeugungselement für U und das wäre gut, wenn das in U drin liegt, ansonsten klappt das nicht. Und deswegen ist Ihre Idee mit der 1 gut, aber halt nicht für alle Untergruppen, denn es könnte ja sein, dass 1 gar nicht drin liegt. Trotzdem finde ich den Gedanken gut, erstmal ein Element zu suchen, zu gucken, was kann ich damit so erzeugen.
Wir müssen froh sein, wenn wir sagen, dass es nicht einfach der Null-Element ist, dann existiert ein kleines U, was nicht Null ist.
Und was da drin liegt.
Ja, und auch sein inverses bezüglich Plus.
Okay, ja, fangen wir mal so an. Moment, ich schreibe das mal an. Jetzt existiert ein kleines U aus U, was nicht Null ist. Und ich schreibe das mal hin, auch wenn das eher ein Kommentar ist und wir das nicht wirklich brauchen, vielleicht. Aber trotzdem finde ich das gut, mitzudenken, in dem Moment, wo U da drin liegt, liegt minus U da auch drin, weil U eine Untergruppe ist. Okay. Sie können ja mal einen Schmierzettel aufmachen und Ihre Idee noch ein bisschen weiterdenken. Was liegt noch alles in U, in dem Moment, wo wir das kleine U da drin haben? Was kann ich daraus jetzt noch alles basteln, was dann auch in groß U liegen muss, weil groß U eine Untergruppe ist? Was heißt Vielfach?
Also Spur von einfach noch nicht einfach, aber U und sich selbst erkennt.
Also sowas wie U plus U, U plus U plus U, sowas? Könnten wir ja eine Abkürzung für einführen. Wollten Sie das auch sagen? Haben Sie eine Idee für eine Abkürzung? Da kam gerade das Wort Vielfacher. So in Anlehnung an Potenzen, ne? Das heißt, man schreibt nicht U hoch 3, sondern was würde man hier schreiben als Abkürzung?
Dreimal U,
genau. Das ist ein bisschen missbräuchlich, aber da wir mit ganzen Zahlen arbeiten, ist es sogar sinnvoll. Wir können einfach dreimal U hinschreiben, das hat eine Bedeutung im Ring der ganzen Zahlen, den wir jetzt hier kurz benutzen. Wir wissen ja, dass der da ist. Und dann haben wir eine natürliche Abkürzung für das, was da in der additiven Gruppe passiert. Okay, dann definieren wir das jetzt so. Wir sagen, dass wir das abkürzen, zweimal U, dreimal U und so weiter. Was mache ich, wenn ich minus U mit sich selbst verknüpfe? Mache ich das im Prinzip dann genauso? Könnte ich machen, oder? 3 mal minus U oder minus 3 mal U ist ja dann egal, aber könnte ich im Prinzip genauso machen. Ich könnte jetzt also U oder minus U immer wieder mit sich selbst verknüpfen und das ausdrücken, indem ich so ganz eine Vielfache hinschreibe. Können wir als Notation nehmen. Und wir benutzen einfach die Ringstruktur, von der wir wissen, dass sie da ist. Wir müssen ja nicht vergessen, dass es die Vorleserei Nummer 1 gibt. So, können wir ja verwenden. Okay. Das macht es dann gleich beim Rechnen ein bisschen einfacher. Wohin wollen wir? Wir wollen ein Erzeugungselement für U finden. Also ein besonderes Element, sagen wir U0 oder X oder so, derart, dass das Erzeugnis davon U ist. Das haben wir jetzt noch nicht. Aber wir wissen ja, wie das in der additiven Schreibweise aussehen würde. Ein solches Element hätte die Eigenschaft, dass ich alles, was in U liegt, daraus gewinnen kann, indem ich Vielfache bilde. So wie vorher bei der multiplikativen Schreibweise, da hatten wir halt Potenzen. Jetzt bei der additiven Schreibweise haben wir Vielfache. Besucht es also ein Element derart, dass, wenn ich eine Vielfache davon bilde, ich ganz U kriege. Wie finde ich so ein Element? Was kann ich jetzt machen? Irgend so ein random ausgewähltes U wird es wahrscheinlich nicht tun. Sie dürfen.
Also, ich hatte erstmal gedacht, dass wir für jede ganze Zahl von 1 nach oben schauen, ob es drin liegt, aber wie macht man das?
Wie macht man das, wenn man nicht weiß, was
Prim-Elemente ist? Prim-Elemente gedacht oder DGPs gedacht oder solche.
Das Problem ist, dass wir über U nichts wissen und dass wir deswegen nicht einfach nachgucken können bei irgendeiner ganzen Zahl, ob das drin liegt oder nicht, sondern wir müssen irgendwie abstrakt argumentieren. Aber die Idee, dass wir andere Eigenschaften von Z noch mit ins Spiel bringen, die ist nicht schlecht. Was wollen Sie machen? Also möglichst kleines.
Naja, klein funktioniert ja nicht, weil er negativ ist.
Betragsmäßig möglichst klein. Okay, gute Idee. Machen wir das doch mal. Also es gibt so ein U. Soll ich das einfach wieder U0 nennen? U0 ist jetzt ein Element in der Untergruppe U, was betragsmäßig möglichst klein ist, also möglichst nah an U, so wie Sie vorgeschlagen haben. Okay? Nehmen wir das mal und gucken, was passiert. Das Betrag von U0 möglichst klein ist. Okay, dann gebe ich Ihnen jetzt einen Tipp und dann können Sie mir wahrscheinlich sagen, wie es weitergeht. Mein Tipp ist, dass dieses U0 es tut. Das erzeugt die ganze Untergruppe U. Aber wie zeigen wir das? Ich schreibe mal hin, was zu zeigen ist. Oder was wir jetzt zeigen werden. Wir zeigen, das Erzeugnis von dem kleinen U0 ist die Gruppe U. Und damit sind wir fertig, denn zyklisch zu sein heißt ja, dass es so einen Erzeuger gibt. Und wir sehen dann auch schon, dass dieses U0 nicht eindeutig bestimmt ist, denn man könnte auch minus U0 nehmen. Das hat den gleichen Betrag, ist genauso nah an 0 dran. Und das würde es auch tun. Und dazu müssen wir uns klar machen, was wir zeigen müssen. Um diese Aussage zu zeigen, müssen wir nachweisen, dass wenn ich mir jetzt irgendein Element aus U schnappe, ganz egal welches, dass das dann ein Vielfaches von diesem kleinen U0 ist. Oder in anderen Worten, wer sieht, worauf ich hinaus möchte?
0 ist der größte gemeinsame Teil aller Elemente aus U.
Na, der ist schon mal schwierig. Wir sind dann im Ring Z, da sind die nicht eindeutig bestimmt. Ja? Von. Das wäre schon die Antwort auf die Frage, die wir gerade stellen, nämlich wie wir zeigen. Aber teilen ist ein guter Ansatz. Wie kann man Teilen hier benutzen? Ich habe doch gerade gesagt, wir müssen zeigen, dass alle Elemente aus U vielfacher von diesem U0 sind. Jetzt drücken Sie das doch mal anders aus mit der Sprache von Teilern. Nehmen Sie doch mal den Hinweis. Wie können wir anders ausdrücken, was wir zeigen wollen?
Für dieses U aus U existiert ein V, sodass U gleich U0 mal V.
Genau. Wir wollen sehen, und jetzt sind wir kurz in der Sprache der Ringe, wir wollen sehen, dass dieses U0 ein Teiler ist von allem, was in U läuft. Oder anders gesagt, wenn wir Teilen mit Rest machen, ist der Rest neu. Also Teilen wir mit Rest. Wir benutzen die Ringstruktur. Wir benutzen, dass Z ein euklidischer Ring ist, mit der Betragsfunktion als euklidische Normfunktion. Oder, wenn wir jetzt wirklich den kompletten Crossover machen wollen, und das biete ich jetzt mal kurz an, für die, die sich eine kurze Notiz machen wollen, das ist nämlich vielleicht auch für die Prüfung ganz cool, wenn Sie auf sowas Lust haben. Crossover sind erlaubt. Wir benutzen, dass Z ein Hauptidealring ist. Das heißt, man muss nur nachweisen, dass Untergruppen immer automatisch zu Idealen im Ring führen und dann nimmt man ein erzeugendes Element für das Hauptideal und hat einen Erzeuger in der Gruppenstruktur. So einfach ist das, wenn man diese Konzepte verknüpft. Wenn Ihnen das zu schnell ging, denken Sie drüber nach oder sagen Sie, nächstes Mal eine Podcast-Folge machen. Der Rückblick zu Kapitel 2 steht demnächst an. Ich werde Sie fragen, was Sie da gerne haben wollen. Aber jetzt folgen wir einfach dieser Idee mit dem Teilen. Wir teilen den Rest. Und Z. Und deswegen brauche ich auch so eine Notation wie hier, damit wir das hinschreiben können und dann sinnvoll ist, was da steht. 2a aus U beliebig. Dann existieren U und R aus Z so. Das, jetzt schreibe ich einfach alles hin. Ich teile also A mit Rest durch U0. Das heißt, ich schreibe A gleich U mal U0 plus R. Und das mit dem Rest schreibe ich so hin, wie wir das halt bei Z machen. Der Betrag von R soll kleiner sein als der Betrag von U0. Okay, wir wollen, dass R 0 ist. Denn dann stimmt das, was wir gerade schon besprochen haben, dann ist U0 ein Teil davon A, oder anders gesagt ist A ein Vielfaches von U0 und deswegen ist das Erzeugnis von U0 tatsächlich ganz U. Aber wir kriegen den Rest im Griff. Und jetzt müssen wir so ein bisschen in Untergruppenstrukturen denken, aber additiv. Okay, also was steht hier? Hier steht ein Vielfaches von U0 und wir haben uns irgendwo vorhin kurz überlegt, wenn irgendwas in U liegt, dann liegen alle Vielfachen davon auch in U, weil U eine Untergruppe ist und weil Vielfache jetzt eben das ist, was wir sagen, für mehrmals hintereinander additiv verknüpfen. Einverstanden? Deswegen liegt Q mal U0 in U. Okay? Danke. Sie reißen es raus für alle. Dankeschön. Das liegt in U. A liegt auch in U, denn das steht da. Da U eine Untergruppe ist, liegt die Differenz von irgendwelchen Sachen da auch drin. Denn die Differenz zu bilden heißt ja einfach, das Additiv-Inverse von dem einen zum anderen zu addieren. So. Also liegt A minus Q mal U0 da drin, also liegt R da drin. Jetzt ist also R ein Element der Untergruppe U, was einen kleineren Betrag hat als U0. Und das geht nur, wenn R gleich 0 ist. Denn unter denen, die nicht 0 sind, haben wir das U0 ja so gewählt, dass es möglichst nahe des Betrags ist. Fertig. Und Flashback zum Montag. Jedenfalls bei mir. Ich wollte wenigstens mir Zeit nehmen und dieses Beispiel einmal so ganz ausführlich erklären. Erstens, um nochmal deutlich zu machen, worauf man so achten muss, je nachdem, was das Verknüpfungszeichen ist. Also ob man eher additiv denkt und dann da die Notation braucht oder ob man multiplikativ denkt mit passender Notation. Bitte immer schauen, dass Ihre Notation Sinn ergibt und mit ganz viel Glück sogar intuitiv ist. Und ich wollte diesen Trick von Montag einfach hier direkt nochmal aufwärmen. Und zeigen, dass es manchmal, wenn man mehr weiß, auch sinnvoll sein kann, diese zusätzliche Struktur mit zu benutzen. Das war, glaube ich, alles, was ich dazu sagen wollte.
Ja, die Abwehr ist interessiert mich nicht.
Nein, ich möchte nicht mit dem VLC-Fall machen, sondern ich möchte mit Ihnen die nächste Definition besprechen. Die Ordnung eines Elements. Wir haben schon die Ordnung einer Gruppe, das ist eigentlich die Kardinalität der zugrunde liegenden Menge und ganz oft ist es bei uns alles. Endlich. Und jetzt kommt die Ordnung von Elementen. Dafür gibt es verschiedene Schreibweisen in der Literatur. Meine Schreibweise ist die, die da steht, nämlich klein u die Ordnung von dem Element. Aber eine andere, relativ gängige Schreibweise ist, dass man genau wie bei der Gruppenordnung die senkrechten Striche verwendet. Das heißt, wenn Sie das irgendwo sehen, im Kontext der Gruppentheorie, dann ist damit wahrscheinlich die Ordnung dieses Elements, was da steht, gemeint. Ich verwende das nicht, ich verwende normalerweise das. Klein u. So, und was ist die Ordnung eines Elements in einer Gruppe? Na, das ist die Ordnung der von dem Element erzeugten zyklischen Gruppe. Wenn ich also die Ordnung eines Elements ausrechnen möchte, dann habe ich so mehrere Bastelschritte zu tun. Bastelschritt 1, ich muss die von dem Element erzeugte zyklische Gruppe angucken. Bastelschritt 2, ich muss zählen, wie viele Elemente da drin liegen. Fertig. Wir machen mal ein, zwei Mini-Beispiele und dann kommt später, wenn wir ein bisschen was bewiesen haben, ein größeres Beispiel. Mein Mini-Beispiel ist in der Sym 3. Später machen wir das interessanter, aber fangen wir mal mit Sym 3 an. Da liegen nur 6 Elemente rum, die kennen wir alle und wir können jetzt einfach die Ordnung mal ausrechnen, oder? Tun wir es doch mal. Sym 3. Die identische Anwendung hat welche Ordnung? Tun wir, Element nehmen, davon erzeugte zyklische Gruppe angucken, zählen, wie viele Elemente drin liegen. Wie ist das hier? Sagen Sie das oder zeigen Sie mir Finger oder? Ja? Warum?
Weil wenn man die Identität oder die Identität verknüpft, kommt nur wieder die Identität raus.
Genau, die von der Identität erzeugte zyklische Gruppe hat nur ein Element, nämlich die identische Abbildung. Fertig. Wir zählen also 1 und sind schnell fertig mit zählen. Genau. Ich schreibe die Begründung kurz hin. Die von der identischen Abbildung erzeugte Gruppe besteht nur aus diesen ein Element. Okay, das ging schnell. Jetzt gucken wir uns eine Transposition an und überlegen dann, ob wir die anderen auch noch angucken müssen oder ob uns das reicht. Insgesamt drei verschiedene Transpositionen laufen da rum in der Reihe. Ich nehme jetzt die und wieder interessiert mich, welche Ordnung hat die. Jetzt gucken wir. Die ganzen doppelten Klammern und so, das lasse ich alles weg. Da kommt jetzt irgendwas raus. Schreibe ich gleich hin. Da, die davon erzeugte Untergruppe aus folgenden Elementen besteht, die sie mir gleich sagen. Und ich mache die Klammer nicht, damit sie nicht sehen, wie groß das wird. Was denken Sie denn? Was liegt in der davon erzeugten Gruppe alles drin? Ja.
Also, 1, 2 ist dann ist sein eigenes Inverses.
Ja, was bedeutet das?
Also, 2, 1 ist gleich 1, 2 und wir müssen nur einen davon schreiben.
Okay, dann schreiben wir das hin und dann wissen wir es auch sein eigenes Inverses. Okay, und was noch?
Wenn wir es mit sich selbst verknüpfen, dann ist es ein D. Und dann ist es zyklisch. Also.
Zyklisch ist es, weil es dann steht.
Ja.
Die Frage ist, ob wir jetzt fertig sind. Und da ist die Antwort ja, nachdem wir sie erklärt haben. Das heißt, ich fange mit dem Element an, schreibe das hin, merke dann, wenn ich das mit sich selbst nochmal verknüpfe, komme ich bei der identischen Abbildung raus. Wenn ich das dann wieder verknüpfe, bin ich wieder hier. Das heißt, ich hüpfe nur hin und her, es kommt nichts Neues. Und dann zähle ich 1, 2, fertig gezählt, die Ordnung ist 2. Das machen wir jetzt nochmal mit einem Dreizyklus. Und dann sehen Sie vielleicht ein Muster, wie das bei solchen Elementen, bei einzelnen Elementen funktioniert. Ja? Genau, deswegen habe ich gerade im Vorbeigehen gesagt, ich setze jetzt nicht die ganzen Klammern. Ja, also wenn unmissverständlich ist, was da gemeint ist, dann kann man da so Sachen weglassen. Hier fand ich das jetzt einigermaßen unmissverständlich, aber Sie dürfen es anders sehen und Sie dürfen sagen, ich will die ganzen Klammern immer setzen. Drei Zyklen, nehmen wir mal den hier, 1, 3, 2. Was hat er für eine Ordnung und warum? Und danach können Sie mir hoffentlich für Zyklen einfach so ein Schema sagen, wie man die ausrechnet, die Ordnung. Das würde ich ganz gut finden, das können wir dann später aufgreifen. Also was mache ich? Ich gucke mir die davon erzeugte zyklische Gruppe an, überlege, was da so drin liegt. Sie haben gerade gesehen, wie man das machen kann. Was schreibe ich da also jetzt alles hin? Ja.
Das
Element selber. Ja. Ja.
Und jetzt
sind wir fertig. Sind wir fertig? Warum?
Das sind ja noch die Transpositionen.
Ich muss doch nur gucken, was ich alles bekomme, wenn ich dieses Element immer und immer und immer wieder mit sich selber verknüpfe. Der Rest ist mir egal. Ich ignoriere den Rest der Welt. So muss man sich das vorstellen. Wenn man hier so ein Erzeugnis ausrechnet, ignoriert man den Rest der Welt. Man hat nur dieses Element und was rauskommt, dann sind sie selbst verknüpft. Sehr tunnelblickmäßig. Wenn ich das mache, dann habe ich hier das Element selber. Das hier ist gleichzeitig das Quadrat von dem Element. Und wenn ich dann nochmal damit verknüpfe, dann lande ich schon hier. Und daran kann ich auch sehen, dass da jetzt nichts Neues mehr passiert. Also habe ich wirklich nur drei Elemente, das stimmt anders. Die Frage war nur, wie man sehen kann, dass man wirklich fertig ist. Da habe ich jetzt gerade einen Anruf gemacht, das Element hinschreiben und dann irgendwie sich eine Taktik überlegen, mit der man systematisch sicher sein kann, dass man fertig ist irgendwann. So besser einmal einen Weg überlegen und den dann durchhalten, anstatt jedes Mal ad hoc zu gucken, denn sonst muss man ja ständig neue Begründungen schreiben. Was ist denn jetzt hier vielleicht ein systematischer Weg? Kann man hier was ablesen an diesen kleinen Beispielen? Wie ich für einen Zyklus in einer symmetrischen Gruppe die Ordnung erkennen kann? Wer sieht was? Ich wette, dass Sie das sehen und Sie denken, es ist zu einfach. Ja?
Also für einen Zyklus ist es einfach die Länge des Zyklus.
Richtig. Denn so oft muss ich den Nachmittag ausfüllen, bis ich bei der identischen Abbildung angekommen bin. Genau. Dankeschön. Wir merken uns, bei Einzelzyklen ist es die Länge des Zyklus. Und das Thema kommt später nochmal wieder. Es gibt ja auch noch andere Permutationen auf der Welt. Da müssen wir dann nochmal schauen, was da passiert. Aber für den Moment haben wir dann jetzt die Ordnung begriffen. Das waren als Beispiele für endliche Ordnung. Natürlich kann es auch passieren, dass man das Element immer und immer wieder mit sich verknüpft und niemals beim identischen, also beim neutralen Element landet. Und dann sagt man halt, dass das Element unendliche Ordnung hat. Und Beispiele dafür kennen wir auch schon. Oder? Sagen Sie mir mal eins.
Ich meine jetzt von dem Erzeugnis.
Dass da was Unendliches rauskommt. Also das
ja mit Plus in den ganzen Zahlen.
Genau. Zum Beispiel 1 in Z mit Plus. Wenn ich da das Erzeugnis bilde, dann addiere ich ja immer wieder 1. Das heißt, da wird nie 0 rauskommen. Das heißt, 1 hat unendliche Ordnung in diesem Punkt. Und dann schreibe ich halt hin, dass die Ordnung von 1 da unendlich ist. So weit, vielen Dank. Dann zeigen wir jetzt, dass wenn ein Element endliche Ordnung hat, dass es dann das ist, was man denkt. Das, was hier auch so ein bisschen intuitiv passiert ist bei diesen Zyklen. Man verknüpft das Element so lange mit sich selber, bis zum ersten Mal das Einzelelement der Gruppe rauskommt und der Exponent, den man dafür braucht, das ist die Ordnung. Also ganz intuitiv das, was man denkt. Und das könnte man auch als Definition nehmen. Das ist dasselbe wie das, was ich in der Definition hingeschrieben habe. Aber die Herangehensweise ist halt ein bisschen unterschiedlicher. Ich gehe über die zyklische Gruppe und die Ordnung. Das andere ist so ein, man wählt den kleinsten Exponenten, für den irgendwas passiert. Dann zeigen wir mal, dass das wirklich gleichwertig ist. Ich brauche vielleicht gleich meine Schnitzelle, aber das sehen wir, wenn wir da hinkommen. Gut, wir nehmen unser Gruppenelement X her, die Ordnung soll endlich sein, dann geben wir da jetzt irgendeinen Namen. N. Und dann schreiben wir nochmal dazu, was nach Definition die Ordnung von X ist, nämlich die Ordnung der von X in der großen Gruppe G erzeugten zyklischen Gruppe. Jetzt haben Sie vielleicht eine Intuition, wie diese von X erzeugte endliche Gruppe aussieht. Und die ist wahrscheinlich sogar richtig, aber darüber haben wir noch nicht gesprochen. Streng genommen wissen wir noch nicht, welche Elemente da also drin liegen. Wir wissen nur, X liegt drin, das Inverse von X, das neutrale Element, irgendwelche Potenzen, bla bla bla. Und jetzt haben Sie vielleicht eine Intuition, wie sieht es aus? Da kommen wir auch gleich hin, zu zeigen, dass es genauso ist, wie Sie denken. Aber noch sind wir da nicht. Und deswegen brauchen wir jetzt ein Hilfsmittel, um erstmal dahin zu kommen. Wie sehen die Elemente dieser Gruppe aus und wie können wir mit denen arbeiten? Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Ich fange an mit X, verknüpfe das immer wieder mit sich selber in der Gruppe G. Ist es möglich, dass dabei jedes Mal, wirklich jedes Mal, ein neues Element entsteht? Dass da also keine Wiederholung passiert? Ist das möglich?
Wir hatten in der letzten Beispiel gezeigt, also wenn
wir nicht im Beispiel.
Ich meine, mit G plus, mit Z plus zum Beispiel.
Ja.
Es gab immer, man könnte immer.
Das stimmt, genau.
Keine Wiederholung.
Abstrakt in der Welt ja, aber unter diesen Voraussetzungen in dieser Gruppe mit dem Element X, das endliche Ordnung hat, ist das da möglich. Vielen Dank, Sie haben noch weiter gedacht als ich, das finde ich gut. Aber ist das hier möglich? Könnte es sein, dass wenn man X immer und immer und immer wieder mit selber verknüpft, dass dann da immer wieder paarweise verschiedene Elemente entstehen? Was denken Sie?
Nein.
Warum?
Die Gruppe, die da quasi jetzt verknüpft hat, nur endlich wieder erweitert.
Richtig. Und jetzt argumentieren wir wirklich streng mit der von X erzeugten zyklischen Gruppe. Darum ging es mir, danke. All diese Potenzen liegen da drin. Und wenn die alle paarweise verschieden wären und ich immer weitermachen könnte und sich nie was wiederholen würde, dann könnte es keine endliche Gruppe sein. Ist es aber, denn die Ordnung von X ist ja endlich nach Voraussetzung. Also wiederholen wir nochmal, was wir gerade gelernt haben. Wenn wir Potenzen von X betrachten, und damit meine ich, dass man X immer wieder mit sich selbst verknüpft, dann wiederholt sich das irgendwann. Die können nicht alle paarweise verschieden sein. Dass sich das irgendwann wiederholt, bedeutet folgendes, Schmierzettel. Ich finde Exponenten I und J derart, dass X und I das gleiche ist. So was muss es geben. Ansonsten hätte ich ja dann unendlich viele, bla bla, und die Gruppe wäre endlich. So, das ist eine kleine Vorüberlegung und die ist mir wichtig, weil ich nämlich, wenn ich das einmal gefunden habe, zwei solche Exponenten, die verschieden sind, aber
aber so, dass die Potenzen von x das gleiche Gruppenelement sind, daraus kann ich jetzt was basteln, stimmt's? Indem ich nämlich das eine auf die andere Seite bringe, dann bekomme ich sowas wie x hoch i minus j, das muss halt Sinn ergeben als Exponent, das heißt, ich mache es so, dass i größer ist, dann ist das jetzt x hoch i verknüpft mit dem Inversen von x hoch j, aber die sind ja gleich, also kommt das Einzelelement der Gruppe raus. Und auf die Art und Weise habe ich einen Exponenten gefunden, der so ist, dass wenn ich x so oft mit sich selbst verknüpfe, dass dann das zentrale Element der Gruppe rauskommt. Und das habe ich jetzt gebastelt aus den Informationen, die wir hatten. So, nochmal, was war das Argument? Die erzeugte Gruppe, schließt sich hier, ist endlich, weil die Ordnung endlich ist. Deswegen wiederholt sich bei den Potenzen von x das irgendwann. Deswegen finde ich zwei verschiedene Exponenten, bei denen aber das gleiche Gruppenelement da entsteht. Und deswegen komme ich auf einen Exponenten, so dass da das neutrale Element der Gruppe rauskommt. Das war der Gedankengang. Den schreibe ich jetzt ein bisschen kürzer, als ich es gerade erklärt habe, hin. Denn diese kleine Nebenrechnung hat ja gezeigt, wie wir da hinkommen. Insbesondere ist die von x erzeugte Untergruppe von y endlich. Und wir finden, indem wir so eine Differenz bilden, wieder oben, und wir finden ein D aus M, so dass D zu D das Einzelelement der Gruppe ist. Jetzt wähle ich dieses D so klein wie möglich und sehe dann, dass es das tut, dass dieses D also dann schon die Ordnung sein muss. Und damit haben wir das dann mal bewiesen. Sei so ein D aus N möglichst klein wie möglich. Und wir zeigen jetzt, D gleich D ist die Ordnung von X, dann sind wir fertig. Dann ist die Ordnung so eine möglichst kleine natürliche Zahl mit der Eigenschaft, dass x so oft mit sich selbst verknüpft, das neutrale Element ist. Und wir haben das alles ganz ordentlich hergeleitet. Okay, hier kommt die nächste Idee. Wir wissen jetzt noch, dass wenn wir hier anfangen, im Erzeugnis von x einfach mal die Elemente hinzuschreiben, so wie wir das oben im Beispiel gemacht haben, was da passiert. Wir haben nämlich dann x, dann x mit sich selbst verknüpft, also x Quadrat, dann nochmal mit sich selbst verknüpft, x hoch 3, bla bla bla. Irgendwann kommen wir bei x hoch d an und dann steht da das Einzelelement der Gruppe. Das heißt, da hören wir quasi auf. Wenn wir jetzt weiter verknüpfen würden, würden wir wieder vorne anfangen bei x, x Quadrat und so weiter. Wir bekommen jetzt also eine ganz interessante Menge von Gruppenelementen, die so ein bisschen in sich abgeschlossen aussieht. Und wir machen uns mal klar, dass die wirklich in sich abgeschlossen ist. Jetzt also U, folgende Menge. Ich fange an mit dem Einzelelement, das heißt, ich ziehe quasi x hoch d nach vorne. Dann kommt x, dann kommt x Quadrat und so weiter bis hin zu x hoch d minus 1, weil das letzte Mal ist, dass ich weiß, dass noch ein neues Gruppenelement rauskommt. Wenn ich jetzt nochmal mit x verknüpfe, lande ich bei x hoch d, also in vorne. Das schreibe ich dann also nicht mehr. Das ist erstmal eine Teilmenge von b. Wir wissen dann auch nichts weiter. Es ist eine Teilmenge. Immerhin liegt das neutrale Element drin, x liegt drin und dieses ganze Zeug ist definitiv enthalten. Das schreibe ich noch mit dazu. Im Erzeugnis von x, weil ja das Erzeugnis von x alle Potenzen von x enthält. Also auch diese ganzen Leute. Halten wir mal kurz fest, was wir wissen. Wir wissen, wie groß U ist. Wir wissen nämlich, dass das D-Elemente sind, das steht da. Wenn es weniger Elemente wären, dann müsste sich da was wiederholen und dann wäre dieses D, was wir uns hier gewählt haben, nicht so klein wie möglich. Also kann sich da nichts wiederholen. Das sind wirklich D-paarweise verschiedene Elemente. Und es ist eine Teilmenge von G. Und noch besser, es ist eine Teilmenge, das ist hier wichtig, vom Erzeugnis von X. Das Erzeugnis von X ist nach Definition der Durchschnitt über alle Untergruppen der Gruppe G, die das kleine x enthalten. Wenn ich also zeigen kann, dass U eine Untergruppe von G ist, dann kommt das bei der Durchschnittbildung vor und dann muss es das Erzeugnis sein. Das zeigen wir jetzt. Unser nächster Schritt ist jetzt zu zeigen, dass dieses U in Wirklichkeit selber eine Untergruppe ist. Und dann sind wir fertig. Wie können wir das machen? Das Einzelband liegt schon drin. Also ist naheliegend, mal zu gucken, ob wir das mit dem Untergruppenkriterium hinkriegen. Was machen wir? Wir müssen zeigen, dass mit jedem Element da drin, also mit zwei Elementen, die wir da raus schnappen, immer das eine Mal das Inverse des anderen auch da drin liegt. Naja, von der Bauart, wenn wir uns das mal so angucken, sie können wir doch bestimmt zu jedem Element sofort das Inverse sagen, oder? Was ist zum Beispiel das Inverse von x? X hoch minus 1, ja klar, aber sehen Sie das in dieser Menge? Ja, was ist es? Richtig, ich muss ja einfach nur die Exponenten so ergänzen, dass d rauskommt. Und dann passt das. Das heißt, zu jedem dieser kleinen Wörtchen hier finde ich immer schon den passenden Kumpel, also das Inverse, indem ich bei den Exponenten halt richtig kombiniere, sodass d rauskommt. Oder anders gesagt, zu jedem Element in der Menge U liegt das Inverse in der Gruppe, was eindeutig bestimmt ist, wie wir wissen, auch in U. Naja, und dann, durch Kombination der Exponenten, liegt auch das Produkt von irgendwas mit dem Inverse von irgendwas auch in U, wieder in U. Untergruppe. Weiter sehen wir. Für alle, ja, da kann ich jetzt den Buchstaben klein U nehmen. Für alle U aus U ist auch U minus 1 in U. U ist unter der Verknüpfung abgeschlossen. Das schreibe ich jetzt so hin, ich sage aber gleich nochmal die Nummer dazu, falls Sie das mit Nummern notieren. Das Untergruppenkriterium war Lemma 1,1 Teil F, wenn ich mich nicht täusche. Und damit haben wir einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, denn jetzt haben wir da eine Untergruppe, die x enthält, die also bei der Erzeugnisbildung vorkommt bei diesem Durchschnitt und deswegen muss u das Erzeugnis von x sein. Ne? Das war quasi die andere Lösung, die ich jetzt bewiesen habe. Insbesondere ist das Erzeugnis von x enthalten in u, also ist u in Wirklichkeit das Erzeugnis von x und jetzt kommt's, jetzt sind wir fertig und ich freue mich schon. Jetzt ist d, was das gleiche ist wie die Ordnung von u, das gleiche wie die Ordnung dieser Gruppe, die hier steht. Aber nach Definition ist das die Ordnung von x. Fertig. Und das war die Idee. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach den Beispielen, die wir vorher gemacht haben, war in meinem Kopf so ein bisschen die Idee, naja, eigentlich reicht es doch zu zeigen, dass das Erzeugnis von x das ist, was man denkt. Nämlich x mit sich selbst verknüpft, so lange, bis das neutrale Element rauskommt. So, und einfach alles hingeschrieben. Und im Prinzip haben wir auch genau das gemacht. Wir sind da dieser Intuition gefolgt und haben nur versucht, das ordentlich hinzuschreiben und so, dass da eben keine Intuition vorkommt, sondern dass wir alles ordentlich begründen. Und das führt zum Ziel. Ja.
Aber wenn wir jetzt mal die 1, 3, 2 oben nehmen, dann ist ja die Ordnung 3, aber wir finden doch, wenn wir 1, 3, 2 nehmen.
Genau, finden Sie mir mal einen kleineren Exponenten, mit dem wir schon bei der identischen Abbildung landen.
Ja, das Inverse ist das, ja.
Sie müssen das Element nehmen und mit sich selbst verknüpfen und zählen, wie oft Sie das machen. Sie dürfen nicht plötzlich ein anderes Gruppenelement mit ins Spiel bringen. Ich meine, das geht immer, wir haben immer das Inverse. Mit der Logik wäre die Ordnung immer 2. Aber nee, es geht ja darum, nur das Element selber zu benutzen und nur das mit sich selbst zu verknüpfen und dann zu zählen, wie oft muss ich das machen. Und da landen Sie bei 3. Aber danke für die Frage. Was haben wir noch, bevor wir weitermachen? Was für Fragen haben Sie noch im Kopf?
Ja. War es jetzt wichtig zu zeigen, dass es eine Untergruppe ist? Oder hätte es nicht nur gereicht, die Mengengleichheit zu zeigen?
Sehr interessant. Man kann natürlich die Mengengleichheit zeigen, im Sinne von U-Teilmenge, davon hat man. Aber da muss man ja irgendwie mengengleichheitsmäßig hinkriegen, dass das Erzeugnis von x in U liegt. Und ich wüsste nicht, wie das besser geht, als damit zu zeigen, dass U eine Untergruppe ist und deswegen bei der Erzeugnisbildung vorkommt. Denn ansonsten müsste ich jetzt ja wieder abstrakt gucken, wie sieht das Erzeugnis von X aus, ohne das zu wissen, was wir uns dann später klar machen, sondern ich muss abstrakt damit arbeiten und das ist schwieriger, denke ich jedenfalls. Ne? Man müsste ja abstrakt überlegen, irgendein Element daraus liegt in dieser Menge. Wie genau macht man das? Das ist vielleicht komplizierter. Oder man folgt einer Argumentation, die am Ende dann so ähnlich ist wie das, was wir machen. Deswegen habe ich das so entschieden. Ja?
Bei dem x sub i gleich x sub j, wieso ist die Differenz das Einzelne? Wenn man jetzt i quasi 2 ersetzen würde, würde man ja.
Ich schreibe es mal hin.
I minus x sub i minus j gleich sein.
Moment, ich schreibe es mal hin. Was war Ihr Beispiel? J sollte 2 mal i sein? Oder andersrum? Was wollten Sie machen?
I müsste 2 mehr sein, das wäre i plus 1.
Genau, wir können das aber machen. Also wir machen mal das Beispiel. I gleich 2 mal j. Das ist Ihr Beispiel, das wollen Sie machen. Das heißt, wir haben jetzt i 2 mal j, das ist das gleiche wie x hoch j. Dann forme ich das um. Ich kann ja jetzt x hoch j auf die andere Seite bringen, indem ich von rechts mit dem Inversen von x hoch j multipliziere in der Gruppe. Das Inverse von x hoch j ist x hoch minus j. Also habe ich dann hier stehen, x hoch 2 mal j mal x hoch minus j gleich 1 Element der Gruppe. Denn auf der rechten Seite, wenn ich da mit dem Inversen verknüpfe, kommt das 1 Element der Gruppe raus. So kommt das zustande und jetzt schaue ich mir die linke Seite an. Und das ist doch jetzt einfach nur x hoch j.
Und das war jetzt das Beispiel, was ich durchgegangen bin, weil es für mich am verständlichsten war.
Ja, das heißt, wenn das passiert, wenn sich quasi, wenn Sie bei x hoch j sind und sich dann bei Schritt 2 mal j das wiederholt, geht das nur, wenn x hoch j schon das neutrale Element war. Auf andere Weise kann das nicht passieren. Das heißt, in Wirklichkeit ist, wenn man das hier zum ersten Mal sieht, x hoch i gleich x hoch j, dann wiederholt sich da ja irgendwas und dann muss es also dazwischen einmal passiert sein, dass das neutrale Element erreicht wurde, denn sonst könnte sich das nicht wiederholen. Und die Frage ist nur, ob das dazwischen mehrmals passiert ist oder nur einmal. Ich habe ja nicht gesagt, dass i und j so dicht wie möglich beisammen sein sollen mit dieser Eigenschaft, sondern irgendwo auf der Welt. Das heißt, bei einem Element der Ordnung 3 zum Beispiel, da könnte es sein, dass i 1 ist und j 4, aber j könnte auch 7 sein oder 22 oder so. Also es könnte viel weiter weg sein, aber es würde sich immer wiederholen. Und so, solange die Differenz da oben durch 3 Teiler ist, folgt aus Ordnung 3, dass dann so eine Wiederholung passiert. Das ist das Argument. Und deswegen habe ich es nicht weiter eingegrenzt. Ich habe einfach nur gesagt, OBDA sei das eine größer als das andere, damit ein natürlicher Exponent steht und ich nicht genervt bin von der Notation. Und dann passt das so. Ja? Okay, da war auch eine Frage.
So, ja, und dann haben wir uns aber trotzdem dann das kleinste Ding rausgesucht.
Ja, an irgendeiner Stelle habe ich mich dann hier entschieden. Und ich erkläre gleich warum. Also, erstmal haben wir uns nur überlegt, es gibt so ein D. Was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht das D möglichst klein gewählt hätte, sondern einfach nur gesagt hätte, es ist irgendeins? Naja, dann hätte hier, wenn ich alles hinschreibe, es passieren können, dass sich da jetzt immer noch was wiederholt und dass deswegen nicht klar ist, wie diese Menge aussieht und wie groß sie ist. Wenn ich sage, D ist so klein wie möglich, dann weiß ich, dass es D Leute sind. Das ist der Vorteil. Super, voll gut, dass Sie da immer so nachfragen. Gut. Wir haben noch ein paar mehr Beispiele. Insbesondere möchte ich noch ein bisschen mehr über Zyklen und Gedöns reden. Also Teil A haben wir im Prinzip schon gesehen. Die Gruppe 1 minus 1 mit Multiplikation. Da haben wir einmal Ordnung 1, einmal Ordnung 2. Das ist langweilig. Symmetrische Gruppe haben wir auch schon abgefrühstückt. Ist auch langweilig. Wir machen gleich noch ein bisschen mehr symmetrische Gruppe, also ein paar größer. Vorher möchte ich noch kurz Teil C ansprechen. Das haben wir vorhin sogar auch schon angesprochen, ich glaube sogar zweimal unterschiedlich, da ging es um die Frage, ob es passieren kann, dass irgendwas unendliche Ordnung hat. Und da sind wir auf dieses Beispiel auch schon gekommen, Z mit Plus. Da haben alle Leute außer 0 unendliche Ordnung. So, jetzt möchte ich B gerne ein bisschen vertiefen. Mit einer symmetrischen Gruppe, die ein klein bisschen größer ist, aber die immer schon so viele Elemente hat, dass ich keine Lust habe, sie alle hinzuschreiben. sind 4. Nehmen wir uns doch mal 5 Minuten und schreiben alle Möglichkeiten hin für Ordnungen, die Elemente in der Sym 4 haben können. Also gehen Sie einmal im Kopf so durch, was für Typen von Elementen gibt es da, was für Permutationen, wie sehen die so aus? Und dann gibt es ein paar, bei denen man die Ordnung einfach hinschreiben kann, nach dem, was wir jetzt schon wissen. Und möglicherweise gibt es da aber auch was, wo Sie erstmal so zucken und denken, oh Moment, ich bin mir nicht sicher. Also, was ist Ihnen klar? Welche Typen von Elementen sind klar? Und nein, die identische Abbildung schreibe ich hin, die kriegen Sie nicht. Die hat Ordnung 1. Kennen wir irgendwelche Elemente von Ordnung 2? Fällt Ihnen was ein in der Sym 4? Ja. Transposition, genau. Schreibe ich das mal so als Typen. Transposition, zum Beispiel nehmen wir 1, 2, das ist langweilig, aber gut. Hat Ordnung 2. Okay, fällt Ihnen was ein von Ordnung 3? In der symmetrischen Gruppe sind wir. Überlegen Sie mal, was es da alles so für Elemente gibt. Haben Sie da was von Ordnung 3 für mich? Wer nicht, muss ein Element sagen.
Das Element 1, 2, 3 zum Beispiel.
Genau. Oder auch 3 zu 5. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, aber alle 3 zu 5 verhalten sich ja gleich. Zum Beispiel 1, 2, 3. Wunderbar. Fragordnung 3. Gibt es noch andere Elemente in der Sym 4? Klar, Transpositionen können unterschiedlich aussehen. Ich kann auch 1, 4 nehmen oder 2, 4. Ich kann auch andere 3 Zyklen basteln, zum Beispiel 2, 3, 4 oder so. Ich darf die Zahl 4 durchaus benutzen. Die Frage ist, finde ich noch andere Typen von Elementen? Was haben Sie da noch für mich? Na?
Vier Zyklen.
4 Zyklen. Ja, es gibt ein paar verschiedene, es gibt nicht nur einen. Der Lustig kann kurz im Kopf ausrechnen, wie viel es gibt. Und dann ist lustig, sich zu überlegen, wie viele davon jeweils in einer von diesen Untergruppen dort noch 4 zusammengeben und wie viele verschiedene Untergruppen dann daraus kommen. Das ist ein Spiel, das wir später auch noch spielen, aber nicht jetzt. Wir sehen also jetzt in der Sym 4 verschiedene Typen von Elementen. Ordnung 1, 2, 3, 4. Alles total intuitiv, einfach über die Zyklenlänge. Aber das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Wir haben noch nicht alle Elemente gefunden. Was haben wir vergessen?
Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 3, 4.
Richtig, wir haben die Doppeltranspositionen vergessen. Doppeltranspositionen sind definiert als gleichzeitige bzw. hintereinander, das ist hier egal, Ausführung von zwei Transpositionen, die elementfremd sind. Und ein wunderbares Beispiel ist 1, 2, 3, 4. Doppeltransposition. Davon gibt es insgesamt 3 verschiedene in der Sym 4. Und die verhalten sich auch wieder alle gleich. Aber was haben die für eine Ordnung? Eine Zahl. Was haben die für eine Ordnung? Wir wissen jetzt ja, wie es geht. Immer wieder hintereinander ausführen, bis zum ersten Mal die identische Abbildung rauskommt. Wie sieht das hier aus? Na?
Wir würden das nicht teilen, also die Transposition nicht getrennt benutzen dürfen, dann es muss es ein Ordnung 2 sein, weil es sozusagen zwei gibt, also elementfremde Transpositionen sind und sie arbeiten in ihrer Welt sozusagen. Und das
genau. Das eine Ding arbeitet auf 1 und 2, das andere auf 3 und 4. Wenn ich das zweimal nacheinander ausführe, dann tausche ich 1 und 2 und tausche danach wieder zurück. Ich tausche 3 und 4 und tausche wieder zurück. Vorher komme ich nicht bei der elektrischen Abbildung raus, aber wenn ich es zweimal mache, dann schon. Also ist die Ordnung 2. Und das ist eine Regel, die Sie sich, wenn Sie möchten, jetzt einmal überlegen können. Das ist eine super kleine Übungsaufgabe. Oh, vielleicht sollte ich das nicht erzählen. Egal. Kombinieren Sie Zyklen, die elementfremd sind, und gucken Sie mal, wie Sie die Ordnung von dem Produkt ausrechnen können, basierend auf den Ordnungen der einzelnen Zyklen. Das geht. Und das ist gar nicht schwierig. Und wir haben die Idee gerade gesehen. Es ist nicht Vielleicht ist es nicht die erste Idee, die Sie haben, vielleicht ist es erst die zweite, aber es ist nicht schwierig. Und das war's. Mehr Typen von Elementen gibt es nicht. Aber die fallen einem vielleicht nicht sofort an, deswegen gebe ich Ihnen auch wieder als kleine Aufgabe, wenn Sie Lust haben, mit, das für die Summe 5 mal zu machen. Und auch da wieder erst die Zyklen abzufrühstücken und dann zu gucken, was gibt es noch für andere interessante Elemente. Denn da gibt es auch welche, die gerne übersehen werden. Und dann können Sie auch üben, Ordnung auszurechnen. Preisfrage. Gibt es in der Summe 4 ein Element mit Ordnung 5? Na, man könnte jetzt irgendwie überlegen, der Zyklus ist schwierig, da bräuchte ich ja 5 verschiedene Zahlen, damit ich da auf Ordnung 5 komme, aber die habe ich nicht, ich habe nur 1 bis 4. Könnte man irgendwie anders was basteln mit Ordnung 5? Haben wir in unserer Liste irgendwas übersehen? Wie würden Sie in der Prüfung antworten? Würden Sie zeigen, dass Sie hier alle Elemente gefunden haben? Und dass es keine anderen gibt? Und dass deswegen Ordnung 5 nicht vorkommt? Und würden Sie das auch noch machen, wenn ich die gleiche Frage nicht für Sym 4 und die Zahl 5 stellen würde, sondern für Sym 8 und die Zahl 73? Wir brauchen irgendwie einen Marker. Wir brauchen irgendeine Info darüber, was für Elementordnungen vorkommen können und was für Elementordnungen nicht vorkommen können, oder? Und in Wirklichkeit haben Sie schon einen. Sie machen nur die Verknüpfung jetzt möglicherweise nicht. Was für Informationen haben Sie, die mit der Gruppenordnung zu tun haben, also mit Infos über die ganze Gruppe? Was haben Sie da so? Ja?
Das sind 24 Elemente.
Genau, die Gruppenordnung ist 24. Und wenn ich Sie jetzt nicht nach der Ordnung eines Elements fragen würde, sondern nach der Ordnung einer Untergruppe, welcher Satz würde Ihnen dann einfallen? Lagrange. Ja, und der Witz ist, dass das für Elementordnungen auch funktioniert. Das sehen wir als nächstes. Lemma 2.15. Wenn wir eine endliche Gruppe haben und darin irgendein Element, dann ist die Ordnung davon ein Teil der Gruppenordnung. Und es liegt doch auf der Hand, warum. Denn die Ordnung des Elements ist doch einfach die Ordnung der davon erzeugten Untergruppe. Untergruppe, Lagrange, fertig. Und deswegen hat Sym 4 kein Element der Ordnung 5, denn 5 ist kein Teiler von 24, da denken wir überhaupt nicht nach. Sondern wir gucken hin, 24, 5, kein Teiler, fertig. Oder auch Ordnung von Sym, was habe ich gesagt? 8? 8 Fakultät, 73, kein Teiler, fertig. So schnell machen wir das dann in der Prüfung. Und der Beweis passt hier unten hin. Die Studis nicht mehr so oft die Namen Lagrange und Legendre verwechseln. Denn was da oft passiert ist, dass dann irgendwann kommt ja irgendwie Französisch mit L, keine Ahnung. Manchmal wird auch was erfunden und es ist dann weder Lagrange noch Legendre. Aber jetzt sind es getrennte Vorlesungen, denn Legendre kommt in Algebra 1 vor und Lagrange in Algebra 2. Möglicherweise hilft das. Ich werde es beobachten. Okay, was für Fragen haben Sie, bevor wir Kapitel 2 abschließen und uns neue Themen angucken? Ich hoffe, ich habe es nicht gelogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Ende von Kapitel 2 ist. Na, fast. Ich habe hier noch so ein Beispiel. Aber das meiste hat es gemacht. Um das Beispiel ein bisschen zu motivieren, möchte ich kurz erzählen, wo wir jetzt sind. Am Anfang wussten wir, was eine Gruppe ist und hatten ansonsten eigentlich keine Ahnung. Okay, wir wussten, was ein Gruppenhomomorphismus ist vielleicht, dann hatten wir sowas wie das Untergruppenkriterium, aber ansonsten wussten wir eigentlich nichts. Und dann gab es so Fragen wie, naja, wie erkenne ich den Normalteiler, was ist denn eine Faktorgruppe, ist das Produkt von Untergruppen vielleicht auch manchmal eine Untergruppe, wie erkenne ich das, wie kann ich ausrechnen, wie viele Elemente da drin liegen, kann ich da irgendwas einschränken. Jetzt haben wir hier den Kram mit dem Erzeugnis und so. Aber bei manchen dieser Fragen könnte man ja auch aus der umgekehrten Perspektive gucken. Und das machen wir jetzt mal kurz. Satz von Lagrange zum Beispiel, ich weiß jetzt, wenn ich eine endliche Gruppe habe und da drin eine Untergruppe, dann teilt die Ordnung der Untergruppe die Ordnung der großen Gruppe. Und insbesondere kann ich dann damit manche Fragen schnell beantworten, zum Beispiel, hat eine Gruppe der Ordnung 12, eine Untergruppe der Ordnung 7? Nö. Das gleiche für die Ordnung von Elementen. Die Ordnung von Elementen teilt auch die Ordnung der großen Gruppe und dann kann ich auch wieder solche Fragen häufig ganz leicht beantworten. Gucke ich auf die Teilbarkeit und wenn die nicht da ist, bin ich sofort fertig. Aber was ist denn andersrum? Bleiben wir mal kurz bei unserer Gruppe der Ordnung 12. 12 ist durch mehrere natürliche Zahlen teilbar. 1, 2, 3, 4, 6. Gibt es dann zu diesen Teilern Untergruppen, die so groß sind? Das heißt, die Frage ist, nur weil es theoretisch geht, heißt das, dass es auch praktisch wirklich immer so vorkommt? Und genauso bei den Elementordnungen. Hier haben wir eine Gruppe mit 24 Elementen, sind 4. Und wir haben so ein paar Teiler gesehen, aber ehrlich gesagt auch nur ziemlich wenige. Wir hätten ja noch andere interessante Teiler, zum Beispiel 12. Aber Sym 4 hat kein Element der Ordnung 12. Das heißt, es geht anscheinend in die andere Richtung nicht immer gut. Und da ist die erste Frage, warum nicht? Und die zweite Frage, können wir vielleicht gewisse Teiler finden, bei denen man eben doch was weiß? Das werden Leitfragen sein für die nächsten Themen, die so kommen. Um nochmal zu illustrieren, dass das schiefgehen kann mit den Teilern, habe ich hier ein Beispiel mitgebracht, Beispiel 2.16. Da erzähle ich jetzt ein bisschen und wische die Tafel. Ich möchte Ihnen an einem konkreten Beispiel nochmal zeigen, dass es durchaus schiefgehen kann, dass man also nicht zu jedem Teiler der Gruppenordnung automatisch Untergruppen findet, die so groß sind. Elemente dieser Ordnung sowieso nicht. Denn wenn man zu jedem Teiler der Gruppenordnung immer Elemente dieser Ordnung finden könnte, dann wären ja einfach alle Gruppen zyklisch. Ne? Dann schnappe ich mir einfach immer ein Element, das die gleiche Ordnung hat wie die große Gruppe, dann ist das Erzeugnis alles, also ist die Gruppe zyklisch. Aber wir kennen Gruppen, die nicht zyklisch sind. Also kann das nicht richtig sein. Für Elementordnung sind wir also sofort auf der sicheren Seite, aber für Untergruppenordnung erstmal nicht. Und ich hätte ein bisschen Mühe jetzt, Ihnen ganz elementar zu zeigen, warum zum Beispiel diese 4 nicht für jeden Teiler vielleicht eine Untergruppe hat. Oder vielleicht hat die ja doch für jeden Teil eine Untergruppe. Wir wissen es einfach nicht. Im ersten Moment wissen wir es nicht. Und klar kann ich schummeln und Dinge benutzen, die ich noch weiß und die wir noch nicht alle wissen. Aber mit dem, was wir bisher uns erarbeitet haben, da fällt mir jetzt gerade nur noch ein Teiler ein, bei dem wir sofort sagen können, ja, das klappt. Nein, 2. Oh, ja doch, wir wissen doch schon ein bisschen mehr. Überlegen Sie mal, während ich wische. Bei was für Teilern von der Gruppenordnung von Sym 4 Sie doch wissen, dass es da Untergruppen gibt mit dieser Ordnung, obwohl wir noch gar nicht so viel Theorie gemacht haben. Das ist ganz witzig. Sym 4 ist so an der Grenze, da weiß man doch einiges. Aha. Gucken Sie mal, was mir da einfällt, während ich wische. Und dann schauen wir uns Beispiel 2.16 an. Oh, ich sehe so viele tolle Übungsaufgaben jetzt. Oh, ich freue mich auf die nächste Serie. Ich glaube, ich werde ganz anders, als ich vorher dachte. Was haben Sie für mich? Haben Sie noch für andere Teile was gefunden? Ja?
24.
Ja, die ganze Gruppe. Ja, okay. Gut, akzeptiere ich. Die Sonderfälle muss man auch noch beachten. Was ist mit anderen Teilen? Also sowas wie 12 oder 6 oder so. Haben Sie da was?
Bei 12 dachte ich, dass vielleicht alle mit Gerad, also Alt 4,
genau, die geraden Permutationen, die bilden eine Untergruppe. Der Index ist 2, die Ordnung muss also 12 sein. Bingo, sehr schön. 2 mal. Dann hat jemand was für die 6? Ganz theoretisch mit Sachen, die Sie schon gesehen haben, könnten Sie darauf kommen, aber es ist, man muss schon ein paar Schritte weiterdenken. Das ist vielleicht noch nicht offensichtlich.
Ja. Das ist so ein 3, das Untergruppe von der Sym 4.
Streng genommen nicht. Denn SIM3 hat nur Permutationen in sich, die auf der Zahlenmenge 1, 2, 3, 4 wirken. Und in SIM4 liegen Permutationen der Menge 1 bis 4. Das sind verschiedene Mengen, also sind es verschiedene Welten von Permutationen. Deswegen ist SIM3 streng genommen keine Untergruppe von SIM4, sondern...
Das ist dieses, was auch in der Erhöhungsserie stand, die...
Isomorph. Genau. Man findet in SIM4 Untergruppen, die zu SIM3 isomorph sind. Und zwar insgesamt vier verschiedene. Ich kann mich entscheiden für die Zahlen 1, 2, 3, dann sieht sie wirklich aus wie SIM3. Und deswegen verstehe ich auch, wie man darauf kommt, dass die wirklich da drin liegt. Und es ist sehr pingelig zu sagen, dass das nicht so ist. Aber ne, wer, wenn nicht wir, darf pingelig sein. Aber ich könnte mich ja auch für andere Zahlen entscheiden. Ich könnte mich ja auch für 1, 2 und 4 entscheiden. Dann habe ich nochmal eine Kopie von SIM3 da drin. Und die hat auch eine 6. Bingo, sehr schön. Damit haben Sie jetzt ganz viele tolle Beispiele gefunden mit dem Wissen, das Sie jetzt schon haben. So, und darauf bauen wir auf. Wir werden bald noch mehr wissen, dann werden Sie noch besser darin sein, Untergruppen zu finden für gewisse Teile der Gruppenordnung. So, was kann schief gehen? Beispiel 2.16, da haben wir die Alt 4 und in der Alt 4 haben wir interessanterweise keine Untergruppe der Ordnung 6, also anders als in der SIM 4. Aber wie zeigt man das? Wie zeigt man, dass es eine Untergruppe mit so und so vielen Elementen nicht gibt? Wie macht man das? Na, tun wir doch mal so, als ob. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man da rangehen kann. Ich habe mir jetzt einen überlegt, bei dem man mit möglichst wenig Rechnungen auskommt. Aber spielen Sie damit gerne ein bisschen rum. Angenommen, es gäbe in Alt 4 eine Untergruppe H mit 6 Elementen. Ich kürze es jetzt mal so ein bisschen ab. Dann können wir uns einmal Kandidaten überlegen für Elemente, die da drin liegen könnten. Das heißt, wir überlegen genau wie vorhin bei der SIM 4, jetzt aber für die Alt 4, was da überhaupt für Elemente drin liegen. Welche von den verschiedenen Elementarten, die wir vorhin angeguckt haben, kommen denn in der Alt 4 vor? Was sind überhaupt Kandidaten für Leute aus dieser Untergruppe H? Abgesehen von der identischen Abbildung. Die muss drin liegen. Aber sonst, was haben wir da so zur Auswahl? Was liegt so in der Alt 4? Na, wir brauchen aus der SIM 4 die geraden Permutationen. Na, das ist ihr Zoo von Beispielen. Das müssen Sie kennen. Dann muss ich Sie, also wenn ich Sie nachts um drei wecke, dann müssen Sie solche Fragen beantworten können, bitte. Weil das Beispiele sind, die so vielfältig sind, dass Sie das unbedingt für die Prüfung brauchen. Da müssen Sie sich richtig gut und sicher auskennen. Was sind die geraden Permutationen aus der SIM 4? Also die mit Signum 1. Welche sind das? Ja.
Das sind die, die man in Transpositionen aufteilt, wo die Anzahl der Transpositionen dann gerade ist.
Genau, aber welche sind das?
Das sind halt die, die von der Länge ungerade sind.
Bei den Zyklen stimmt das. Bei den Zyklen sind sie mit ungerader Länge, da haben wir hier also drei Zyklen. Aber es gibt ja auch noch andere Elemente, die nicht nur aus einzelnen Zyklen bestehen, und da muss man auch noch mal hingucken. Zum Glück steht das da ja. Also, welche haben wir noch vergessen?
Die Doppeltransposition.
Die Doppeltransposition, genau. Also, gemeinsam haben Sie alle Elemente gefunden, drei Zyklen und Doppeltransposition. Hier haben wir drei zur Auswahl. Bei den drei Zyklen gibt es ein paar mehr. Und jetzt wissen wir, was in H überhaupt rumlaufen kann, außer der identischen Abbildung, drei Zyklen oder Doppeltransposition. Was anderes haben wir nicht zur Auswahl. Und gucken wir mal, ob es sein könnte, dass H einfach von einem Dreizyklus erzeugt wird. Könnte ja sein. Nee, kann nicht sein, denn da kommen nur drei Elemente raus. Das ist zu wenig. Wie wäre es, wenn in H verschiedene Dreizyklen vorkommen, also aus verschiedenen Untergruppen der Ordnung 3? Was wäre da los? Angenommen, es existieren drei Zyklen, ich nenne die jetzt mal A und B, in H, und zwar so, dass die nicht gleich sind und auch nicht zueinander invers, denn ansonsten wäre ja H zu klein, wenn man nur sowas da drin hätte. Also wir müssen dann schon drei Zyklen finden, so dass der eine die eine Untergruppe der Ordnung 3 erzeugt und der andere eine andere, damit wir überhaupt genug Elemente bekommen. Das heißt, ich sage, A soll nicht im Erzeugungskonflikt sein. Was für Elemente finden wir denn in H? Okay, was liegt auf jeden Fall drin? Die identische Abbildung, klar. Dann die beiden drei Zyklen A und B, die liegen auf jeden Fall drin. Dann liegen zu diesen beiden drei Zyklen auch die Inversen drin. Und die Inversen sind dasselbe wie die drei Zyklen A mit sich selber verknüpft. Also A Quadrat und B Quadrat. Und die sind auch wirklich alle unterschiedlich, weil ich das so gewählt habe. Deswegen war das wichtig, das so zu wählen. Und ich konnte das so wählen, weil ich wusste, dass H ansonsten zu klein ist. Dann habe ich ja jetzt schon fünf Elemente, mir fehlt auf jeden Fall noch eins. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Denn in H liegen ja mit A und B auch alle Elemente, die ich aus A und B basteln kann. Also zum Beispiel sowas wie A mal B. Wie auch immer das aussieht, wir könnten das jetzt ausrechnen. Es ist nicht schwierig, sich abstrakt zu überlegen, wie das Produkt von zwei solchen Dreizyklen in der Alt 4 aussieht. Mache ich es aber nicht. Sondern jetzt müssten wir fertig sein. Das müsste H sein, wenn H so aussähe. Aber es gibt ein Element, das da auch noch drin vorkommen muss und das wir noch nicht hingeschrieben haben. Welches? B mal A, das ist von A mal B verschieden, müsste man aber zeigen, streng genommen. Fällt Ihnen ein Element ein, das man noch hinschreiben kann, wo man sehen kann, dass das verschieden ist, von denen, die da so rumlaufen? Also, man es einfacher sehen kann. Sie haben natürlich recht. Es gibt noch ein Element, das man einfach hinschreiben kann und wo man durch Kürzen sehen kann, dass es da noch nicht vorkommt. Ja.
Das ist die A hoch 2 mal B.
Genau, A Quadrat mal B oder A mal B Quadrat. Durch Kürzen kann man sehen, dass es keins von denen davor sein kann. Es ist ein neues Element. Ich nehme mal das, A Quadrat mal B, und ich schreibe jetzt mal und so weiter. Denn man kann auch noch A mal B Quadrat nehmen, man kann natürlich auch noch B mal A nehmen. Irgendwann muss man aufpassen, nicht, dass sich da irgendwas wiederholt. Aber bis hier sind wir auf der sicheren Seite, hier hat sich nichts wiederholt. Das sind sieben Elemente, das ist zu viel. Und der Widerspruch kommt daher, dass wir angefangen haben mit drei Zyklen, die auf diese Art und Weise unterschiedlich sind, wie das da steht. Das geht also nicht. Das heißt, wenn in H ein Dreizyklus vorkommt, dann können auch nur andere Dreizyklen vorkommen, die mit dem, also die im Erzeugnis davon liegen und nicht noch irgendwelche anderen Dreizyklen aus der Welt. Und das heißt, dass wenn es in H einen Dreizyklus gibt, dass dann auf jeden Fall noch drei Elemente fehlen. Für diese anderen drei Elemente, die in H noch vorkommen, gibt es jetzt aber nur noch die Möglichkeit, dass man diese Doppeltransposition nehmen muss. Das sind drei Stück, das passt also eigentlich. Das heißt, eine theoretische Möglichkeit könnte jetzt noch sein, dass H aus dem Erzeugnis eines Dreizyklus besteht und aus den drei Doppeltranspositionen, die es gibt. Der Haken ist nur, dass diese Menge, die da entsteht, nicht unter der Verknüpfung abgeschlossen ist. Das heißt, durch Multiplikation entstehen neue Elemente und dann wird H wieder zu groß. Also nächste Möglichkeit. Angenommen, H enthält einen Dreizyklus und dann damit eben genau zwei, nämlich den und seinen Inversus und alle Doppeltranspositionen. Jeden Fall größer als 6, indem wir nämlich verknüpfen. Aber mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Denn was würde passieren, wenn jetzt nichts von diesen Möglichkeiten hier zutrifft? Ja, dann kann H gar keinen Dreizyklus enthalten, oder? Wir können ja nochmal im Kopf die Möglichkeiten durchgehen. Also hier ist H und H hat 6 Elemente. Und jetzt gucke ich, was liegt darum? Möglichkeit 1, ich finde einen Dreizyklus. Dann ist es entweder so, dass ich noch andere drei Zyklen finde, die nicht in dem Erzeugnis davon sind. Das war der erste Fall, das ging nicht, es wurden zu viele Elemente. Oder ich finde nur die drei Zyklen aus dem Erzeugnis und der Rest sind Doppeltranspositionen, aber dann wird das Ding auch zu groß. Also kann da in meinen 6 Elementen überhaupt kein Dreizyklus vorkommen. Aber dann sind da jetzt plötzlich nicht genug Elemente, um eine Untergruppe der Ordnung 6 zu basteln, denn die einzigen anderen Elemente, die ich noch zur Auswahl habe, sind Doppeltranspositionen und davon habe ich nur drei Stück. Egal wie geschickt ich die hinschreibe, daraus wird keine Untergruppe mit 6 Elementen. Denn diese drei Doppeltranspositionen bilden zusammen mit der identischen Abbildung selber eine kleine Untergruppe der Ordnung 4. Und jetzt könnte ich einfach sagen, ja gut, 4 reicht nicht. Ich könnte auch sagen, in dem Moment, wo alle Doppeltranspositionen in H liegen, enthält H eine Untergruppe der Ordnung 4. Das heißt, die Ordnung von H muss durch 4 teilbar sein mit Lagrange, aber 6 ist nicht durch 4 teilbar. Das heißt, egal wie ich es drehe, mit diesen Doppeltranspositionen komme ich immer sofort in einen Widerspruch. Nichts funktioniert. Wir finden einfach keine 6 Elemente, mit denen es passt. Und wir haben hier sehr konkrete Informationen über Alt-4 benutzt. Das könnte man in der abstrakten Gruppe der Ordnung 12 so nicht machen. Es gibt Gruppen der Ordnung 12. Mit Untergruppen der Ordnung 6. So, aber hier klappt es halt nicht. Zu klein und egal wie wir es machen, auf 6 Elemente kommen wir nicht. Und das ist hoffentlich Motivation, sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema Teiler der Gruppenordnung zu befassen. Also in die eine Richtung haben wir Infos, in die andere Richtung eher nicht. Wir haben jetzt gesehen, manchmal geht's, wenn wir genug über die Gruppen wissen, können wir da irgendwelche Untergruppen basteln. Aber es gibt auch ganz kleine Beispiele, wo Dinge schon schief gehen. Irgendwas ist da also noch bloß, was wir noch nicht verstanden haben, wo wir hinwollen, und das ist dann auch so ein bisschen das Highlight am Ende dieses großen Abschnitts über Gruppentheorie ist. Ich möchte gerne mit Ihnen dahin, dass wir für gewisse besondere Teiler einfach Bescheid wissen. Da gibt es immer gewisse Untergruppen. Die sind einfach da. Die hat man, mit denen kann man arbeiten, und da fängt in Wirklichkeit Gruppentheorie an. Wenn man das hat, wenn man das verstanden hat, dann geht es eigentlich erst los. Alles, was wir jetzt machen, ist so Aufwärmübung. Aber das reicht, um schon so ein bisschen kennenzulernen, was da passiert und wie man argumentieren kann, wenn man über die Gruppe nicht viel weiß. Und historisch ist auch total interessant, wenn man mal so guckt, wie fing das denn alles an und wann haben sich welche Zweige der Gruppentheorie wie entwickelt, dann ist total erstaunlich, was die Leute so vor etwas mehr als 100 Jahren, 120, 130 Jahren, was die da schon alles konnten, mit dem bisschen Gruppentheorie, das damals da war. Also ungefähr das, was wir hier jetzt entwickeln. Und dann teilweise noch so ein paar Tricks. Ganz faszinierend, was da schon alles ging und was die schon alles wussten. Im Vergleich zu dem, was dann danach so kam und was dann fortgeschrittenere Gruppentheorie vorlesen werden. Ich wisch mal. In der Zeit denken Sie vielleicht, wenn Sie mögen, darüber nach, ob Sie in Kapitel 2 irgendwas auf dem Herzen haben, was Sie mir mitgeben wollen für den Rückblick. Welchen Themen gibt es noch Fragezeichen oder wo wünschen Sie sich noch extra Beispiele oder Sie wollen irgendeinen Beweis nochmal ausführlicher durchgequatscht haben oder konkret erklärt an einem Beispiel? Wo haben Sie deine Hausaufgabe für mich? Sonst mache ich einfach, was ich will. Dann erzähle ich jetzt ein bisschen, was Kapitel 2 war. Auch gut. Auch gut, dann kommt jetzt Kapitel 3. Kapitel 3 heißt Homomorphismen und Gruppenoperationen. Und das erste Lemma ist Wiederholung. Ich gucke gleich mal, ob Sie wollen, dass wir das nochmal so skizzenmäßig wirklich machen, beweisen. Kann nicht schaden, diese Argumente zu wiederholen. Aber das große Thema in diesem Abschnitt 3 ist, dass wir Gruppenhomomorphismen genauer studieren, auch Kriterien dafür, dass Gruppen isomorph sind. Und Gruppenoperationen, ja, wie sage ich das am besten? Daher kommen Gruppen, so kommen Gruppen in die Welt. Gruppen treten natürlicherweise auf in der Mathematik und darüber hinaus, weil ganz oft dann, wenn man irgendwelche Objekte hat, Graphen, geometrische Gebilde, was auch immer, Vektorräume, man sich gewisse Abbildungen anguckt, strukturerhaltende Abbildungen dieser Objekte, und dann da Gruppen entstehen. Deswegen sind die so vielfältig, so treten die so vielfältig auf, deswegen findet man die in so vielen Zweigen der Mathematik. Und modellieren kann man das mit dem Konzept der Gruppenoperation. Das ist wahnsinnig allgemein. Wir werden das auch wirklich sehr allgemein einführen und dann werde ich Ihnen an ganz vielen Spezialfällen zeigen, dass Sie das schon ganz oft gesehen haben. Es hieß nur noch nicht so. Und dann kann man die Sprache der Gruppenoperation benutzen, um sich nochmal mit einer anderen Perspektive Gruppen und ihren Eigenschaften zu nähern. In Wirklichkeit ist das auch die historische Perspektive. So fing damals alles an, mit Nullstellen von Polynomen und mit Elementen einer Gruppe, die wir eben vertauscht haben. Und dann gucken wir später mal, wie wir die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen können. Ja, wie gesagt, das Lemma 3.1 wiederholen wir. Wir haben zwei Gruppen und einen Gruppenhomomorphismus. Und dann machen wir uns nochmal klar, dass der Kern ein Normalteiler ist. Jedenfalls, wenn Sie möchten, dass wir das nochmal kurz hinschreiben, warum das so ist. Und in Teil B, und das war, glaube ich, im Workshop-Thema, dieses stimmt es eigentlich immer, dass irgendwas injektiv ist, genau dann, wenn der Kern aus dem neutralen Element besteht. Und ich würde mal so pauschal sagen, ja, wenn wir in einer algebraischen Welt unterwegs sind und mit strukturerhaltenden Abbildungen, wo das Konzept Kern in dieser Weise Sinn ergibt, dann würde ich mal so pauschal sagen, ist das so. Dann kann man Injektivität am Kern erkennen. Gut, ich habe schon so ein bisschen Nicken gesehen, dass wir hier durchaus nochmal ein paar Argumente hinschreiben, auch wenn ich vielleicht nicht alles so ausfixe, aber es schadet nicht, das zu wiederholen. Dann machen wir eins. Beweis oder Beweiskizze sollte ich vielleicht sagen, weil ich ein bisschen kurz sein werde, aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt. In Teil A geht es um den Kern. Gut, was steckt in dieser Aussage in A drin, dass der Kern von Alpha ein Normalteiler ist? Da steckt drin erstens, dass es überhaupt eine Untergruppe ist. Wenn wir uns also jetzt richtig dumm stellen, dann überlegen wir uns das auch nochmal. Warum nicht? Und die Normalteiler. So. Wer möchte, dass wir uns wirklich dumm stellen? Und ich meine das überhaupt nicht abwerten, sondern einfach, wir sind naiv, wir haben keine Ahnung. Wir wollen nochmal wirklich verstehen, warum der Kern überhaupt eine Untergruppe ist. Wer möchte, dass wir uns das nochmal kurz klar machen? Niemand. Alle wollen glauben, dass der Kern eine Untergruppe ist. Und wollen nur die Normalteileigenschaft sehen. Ist das richtig? Ja, danke. Sie einnicken. Mir fällt das durchaus auf, dass ich manchmal sowas sage wie, ja, da stellen wir uns dumm oder wir sind naiv. Oder ich sage auch manchmal bei Argumenten, dass die einfacher sind oder ein bisschen schwieriger oder komplizierter. Das ist natürlich immer meine persönliche Einschätzung. Und ich weiß aus Erfahrung, und zwar sowohl aus Erfahrung als Studentin in Vorlesungen, als auch jetzt, wenn ich in irgendwelchen Vorträgen sitze, dass zwei Menschen, wenn sie sagen, das ist einfach, total unterschiedliche Dinge meinen können. Es ist also völlig okay, wenn ich hier stehe und sage, das ist ein einfaches Argument, dass Sie das vielleicht anders sehen. Und dass an irgendeiner Stelle, wo ich sage, ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, hier müssen wir ein bisschen länger argumentieren, dass Sie da sitzen und denken, ich kann das eigentlich babyleicht. Das ist so. Also da, an der Stelle bitte nicht irgendwie abschrecken lassen und auch vielleicht selbst mal reflektieren, inwiefern ist Ihre eigene Sprache eigentlich, wenn Sie was erklären, durchzogen von solchen Kleinigkeiten, die uns beim Sprechen gar nicht auffallen, da denken wir manchmal gar nicht bewusst drüber nach. Aber es kann was ausmachen. Und ich habe schon überlegt, dass ich habe schon erlebt, dass Studis zum Beispiel sich irgendwie demotiviert gefühlt haben, wenn sie in der Vorlesung so und so oft gehört haben, das ist klar, das ist trivial, das ist einfach, und die fanden es aber nicht. Und als mir das irgendwann klar wurde, habe ich zum Beispiel begonnen, in meinen Anfängervorlesungen solche Formulierungen nicht mehr zu benutzen. Wenn da Studis sitzen im ersten Semester, dann hören die von mir nicht, das ist trivial, das ist klar, das weiß doch jeder. So, ab dem zweiten Jahr, so wie jetzt bei Ihnen, da traue ich mich dann manchmal, aber ich versuche wohllosig damit umzugehen und mir ist durchaus klar, dass es ein Ding ist. So, Sprache macht halt auch was. Und so ist es zu verstehen, wenn ich zum Beispiel sowas sage wie, wir stellen uns dumm oder wir tun so, als hätten wir keine Ahnung. Dann kommt jetzt die Normalteilereigenschaft. Was brauchen wir? Wir brauchen Elemente aus dem Kern und, oder ein Element und wir brauchen was aus der Gruppe. Sagen wir U aus dem Kern und PSG. Und ich nehme jetzt wieder unsere konventionelle Argumentation, wo ich mir also angucke, was ist mit G und minus 1 mal U mal G. Und ich gucke nach, dass das einen Kern gibt, indem ich es mit Alpha abbilde und sehe, dass das neutrale Element von H rauskommt. Also wie es los, G und minus 1 mal G, Abbildung von Alpha. Und sehen Sie, jetzt kommt nämlich wieder so eine Formulierung, wenn wir keine Ahnung haben in einer solchen Situation, wenden wir die Homomorphie-Eigenschaft an. Okay, dann habe ich also E hoch minus 1 Alpha, hoch Alpha, E hoch Alpha. Jetzt benutze ich, dass U aus dem Kern kommt, das heißt, hier steht das Einzelelement von H, der ganze Rest liegt auch irgendwie in H, und wenn ich da das neutrale Element stehen habe und damit verknüpfe, passiert nichts, also kann ich das einfach ignorieren. Und dann bleibt übrig, E minus 1 Alpha mal E Alpha, die sind zueinander invers, weil invertiert und Homomorphismen abbilden sich verträgt, also vertauschbar ist, müssen wir das Einzelelement von A aus. Und hier habe ich benutzt, dass U aus dem Kern kommt. So. Fertig, das war A. Jetzt kommt B. Zwei Richtungen. Es sei denn, Sie sagen mir jetzt, nee, ist okay, brauche ich doch nicht. Aber ich hatte mal so rausgehört, dass es nicht schlecht wäre, das nochmal zu sehen. Wer möchte das jetzt nochmal sehen? Auch wenn es nur kurz. Aha. Sehen Sie, je deutlicher Sie sind, desto mehr Spaß macht das. Fangen wir an mit der linken Seite. Alpha ist ein Monomorph zu uns, also injektiv. Sei Alpha. Injektiv. Was heißt das nochmal? Das heißt, wenn ich mir zwei Elemente schnappe und die abbilde und das Bild, was rauskommt, gleich ist, dann müssen die Elemente, mit denen ich angefangen habe, gleich gewesen sein. Also nehme ich mir nochmal sowas her. Sein xy das geht so das A. Moment, das ist die Definition. Ich will ja irgendwas zeigen. Ah, ich will zeigen, dass der Kern nur aus dem Einzelnen von G besteht. Also schnappe ich mir was aus dem Kern und dann nehme ich mir erst irgendwelche Elemente zum Basteln. Wie heißt mein beliebiges Element aus dem Kern? Ach, ganz unkreativ. G. Okay, jetzt möchte ich gerne zeigen, dass G das Einzelelement der Gruppe ist. Wie mache ich das? Naja, ich weiß ja wieder nicht besonders viel. Ich weiß doch nur, dass G aus dem Kern kommt, sprich G wird von Alpha auf das Einzelelement von H abgebildet. Mehr weiß ich nicht, oder? Doch, ich weiß noch was. Das Einzelelement von G wird auch von Alpha auf das Einzelelement von H abgebildet. Jetzt habe ich also zwei Leute, gegebenenfalls, die von Alpha gleich abgebildet werden. Die landen nämlich auf der 1 von H. Jetzt wissen wir, G hoch Alpha ist die 1 von H und das ist das gleiche wie die 1 von G hoch Alpha. Also haben wir da jetzt zwei Gruppenelemente mit dem gleichen Bild. Und die Injektivität sagt, das geht nur, wenn die Urbilder gleich sind. Also ist G das einzige Element der Gruppe und damit ist es das einzige im Kern. Aus der Injektivität folgt, dass G das einzige Element ist und damit haben wir die eine Richtung gezeigt. Für die andere Richtung, umgekehrt, sei der Kern von Alpha nur die triviale Untergruppe. Und zu zeigen ist jetzt, dass Alpha injektiv ist. Wohlgemerkt, ich benutze hier was. Streng genommen müsste ich zeigen, dass Alpha ein Monomorphismus ist, also ein injektiver Gruppenhomomorphismus. Aber dass es ein Homomorphismus ist, steht ja schon in der Voraussetzung. Deswegen muss ich das nicht zeigen, ich muss nur injektiv zeigen. So, und da wissen wir, wie es geht. Zwei Elemente schnappen, mit gleichem Bild. Jetzt kann ich meine Notation benutzen von vorhin. Das ist so, dass x hoch Alpha y hoch Alpha ist. Jetzt möchte ich irgendwie sehen, dass x und y gleich sind. Och, und was mache ich da? Na, ich mache im Prinzip das, womit wir angefangen haben heute in der Vorlesung. Ich sehe jetzt zwei Elemente, die gleich sind. Dann kann ich ja das eine in der Gruppe invertieren, dann mit dem Inversen auf beiden Seiten verknüpfen, sodass ich quasi das Element auf die andere Seite bringe. So im Sinne von, ich verknüpfe halt mit dem Inversen. Dann entsteht auf der einen Seite das neutrale Element, auf der anderen Seite entsteht das eine mal das Inverse vom anderen. Und das schreibe ich jetzt einfach hin. Und ich benutze die Gruppenstruktur, ansonsten hätte ich ja so ein Inverses vielleicht gar nicht. So, nehmen wir nochmal y hoch Alpha minus 1. Wenn ich damit von rechts verknüpfe, komme ich auf folgende Gleichung. Die 1 von h ist das gleiche wie y hoch alpha mal y hoch alpha minus 1. Das ist quasi die rechte Seite und jetzt kommt die linke Seite. X hoch alpha mal y hoch alpha minus 1. Und jetzt möchte ich gerne weiter umformen, indem ich die Homomorphie-Eigenschaft verwende. Und ich verwende die so ein bisschen trickreich. Aus der Homomorphie-Eigenschaft folgt nämlich, dass die Inversenbildung mit dem Abbilden vertauschbar ist. Das heißt, warum auch immer ich diese Handbildung mache, ich tausche jetzt hier Alpha und invertieren. Und dann kann ich das so schreiben, x mal y minus 1 und das Ganze mit Alpha. Und der Trick an dem Ganzen war, dass ich jetzt ein Element gebastelt habe, was auf 1 abgebildet wird, was also im Kern liegt. Aber im Kern liegt nur das Einzelelement der Gruppe. Also ist das Pärchen, das hier steht, das Einzelelement der Gruppe. Und da Inverse eindeutig bestimmt sind, muss dann y hoch minus 1 das Inverse von x sein. Also sind x und y gleich. Zum Beispiel hier hinten, als ich aus dieser Gleichung eine neue Gleichung gemacht habe, indem ich mit dem Inversen verknüpft habe. Dass es so ein Inverses gibt, liegt daran, dass wir in der Gruppe arbeiten. Dass Inverse eindeutig bestimmt sind und wir deswegen hier so schlussfolgern können, liegt auch daran, dass wir in der Gruppe arbeiten. Als nächstes, und das machen wir heute nicht mehr, sondern ich stimme sie nur kurz ein, dass wir da nächste Woche weitermachen. Wir werden auch den Homomorphiesatz für Gruppen hier nochmal beweisen, auch wenn Leute, die bei mir linear Algebra gehört haben, das da gehört haben. Aber es schadet nicht, sich die Argumente nochmal anzugucken. Und wieder haben wir dann so ein Crossover Richtung Algebra 1, wo wir uns das ja für Ringe angeschaut haben. Und nochmal zur Erinnerung, in der Faktorgruppe, wenn wir also eine Gruppe haben, einen Normalteiler, und dann in die Faktorgruppe gehen, der Faktorgruppe verknüpfen wir, indem wir Repräsentanten verknüpfen. Daran müssen wir uns dann nochmal kurz erinnern, wenn wir den Homomorphiesatz anschauen. Und im Homomorphiesatz wird es dann darum gehen, dass die Faktorgruppe modulo den Kern als Gruppe isomorph ist zum Bild. Und das gucken wir uns nächste Woche an, wie das genau funktioniert. Es sei denn, Sie haben jetzt gerade noch Fragen. Gibt es gerade noch was? Nö, Sie sehen recht zufrieden aus und so ein bisschen müde. Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute restliche Woche. Und bis dann.